Deutschlandfunk Interview.
Rund 25 Milliarden Euro stehen zu Buche beim Finanzminister. 25 Milliarden, die eingespart werden müssen beim Etat für das kommende Jahr. Das hat Christian Lindner als Marschrichtung erst einmal so vorgegeben. Aber wer im Kabinett ist freiwillig bereit zu sparen, weniger Geld zur Verfügung zu haben? Annalena Baerbock zum Beispiel will offenbar mehr Geld fürs Auswärtige Amt und nicht weniger. Ebenso wie Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Und von Boris Pistorius einmal ganz zu schweigen. Der Verteidigungsminister reklamiert gleich 6,5 Milliarden Euro mehr für die Truppe. CDU und CSU schütteln da nur mit dem Kopf, wissen aber auch aus eigener langjähriger Erfahrung, wie schwierig das ist, alle Interessen der vielen Ministerien unter einen Hut zu bekommen. Am Telefon ist nun Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Braucht Christian Lindner Ihren Rat?
Naja, den haben wir ihm schon in der Vergangenheit gegeben. Einmal war klar, wie groß die Lücke wird. Das haben wir schon im Januar prognostiziert, als wir über den letztjährigen Haushalt gesprochen haben und haben gesagt, die Lücke wird so groß sein. Er muss frühzeitig auf die Ministerien zugehen und er darf nicht auf das Eckwerteverfahren verzichten. Heißt, dass üblicherweise das Kabinett beschließt, in welchen Rahmen die Häuser Mittel verwenden dürfen. Darauf hat man verzichtet und hat gesagt, naja, ihr solltet mal dann den Finanzplan des letzten Jahres halten. Ich glaube, da hat man schon darauf verzichtet, eine Einigung im Kabinett zu finden, um den Streit immer weiter nach hinten zu verlagern. Und jetzt ist das erwartete Ergebnis leider da.
Wenn wir bei dieser Ratgeberrolle bleiben, wo ist für Sie der erste Sparposten?
Naja, also ich würde einfach die Ausgaben zurücksetzen auf das, was wir 2019 hatten. Wir haben fast 40% mehr Ausgaben zu 2019. Da gibt es sicherlich Inflationseffekte, die man berücksichtigen muss. Wir haben so ungefähr 16-17% mehr Steuereinnahmen. So, da ist aber noch ein dickes Delta dazwischen. Ich hätte erstmal mit der Rasenmähermethode gesagt, jedes Haus muss sich an diesen Rahmen halten. Wir gehen zurück auf diese Werte. Und dann muss jedes Haus für sich Prioritäten finden.
Das heißt, jeder muss gleich viel sparen. Also ein bestimmter Prozentsatz über alle, über einen Kamm geschoren. Und das muss eingespart werden.
Das hätte ich als erstes gemacht und dann muss man sich die Häuser nochmal insgesamt angucken. Natürlich auch in den Jahren, in dem genügend Geld da war, an denen wir regiert haben, hat das eine oder andere Haus sich auch ein wenig Speck angefressen. Auch da hätte man oder muss man auf Förderprogramme verzichten. Das ist ein unbequemer Schritt, aber dafür haben wir ja die Schuldenbremse, um unsere Kinder und Kindeskinder vor diesen hohen Schulden zu bewahren.
Geben Sie uns noch ein konkretes Beispiel. Sie in der Verantwortung, exekutiv und sagen, dieses Ministerium ist zu fett geworden, wie Sie es gerade gesagt haben.
Naja, wir sehen das bei der Entwicklungshilfe, die über Jahre hinweg deutlich zugelegt hat, wo es nicht immer um elementare deutsche Interessen geht. Sicherlich kann man solche Dinge tun. Das ist auch vom Grundsatz her nicht richtig, aber immer nur vielleicht auch im Kontext der anderen Staaten. Und da hat Deutschland eine Rolle mittlerweile eingenommen, die uns eigentlich überfordert im Verhältnis zur Wirtschaftslage. Dann bei den Sozialkosten, die Kindergrundsicherung ist nicht in meinen Augen so in der Form nicht notwendig, weil es ein Bürokratiemonster ist.
Also würden Sie komplett abschaffen, würden Sie gar nicht erst umsetzen?
Kindergrundsicherung würde ich überhaupt nicht mehr weitermachen an der Stelle. Wir haben riesen Einsparmöglichkeiten beim Bürgergeld. Da ist in den letzten Jahren eher das Signal ausgesandt worden, liebe Leute, wir sind auf dem Weg in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da sind die Zügel wurden da schleifen lassen. Also es gibt viele Dinge, wo die Regierung einfach nicht gesagt hat, so jetzt müssen wir uns alle wieder anstrengen und dieses Land nach vorne bringen. Man hat den Eindruck, es würde alles so weitergehen und Geld wäre im Überfluss da. Das ist mitnichten so.
Reden wir noch einmal, Herr Haase, über das Bürgergeld. Was würden Sie da machen? Würden Sie den Satz jetzt einfach wieder zurückschrauben?
Naja, also ich würde zumindest für die nächsten Jahre dafür sorgen, dass er nicht weiter ansteigt.
Aber ist ja kein Sparen.
Naja, also der Minister hat ja schon in diesem Jahr wieder Wünsche, da auch noch irgendwas oben drauf zu legen. Der größere Hebel ist aber, die Menschen in Arbeit zu bringen. Also es wird ein Jobturbo ist versprochen worden und wir haben letztens im Haushaltsausschuss die erste Bilanz gehört, ohne dass wir konkrete Zahlen aus dem Haus bekommen haben, was jetzt geschaffen wurde. Und wenn Sie mal mit den Leuten in den Jobcentern sprechen, die total unzufrieden sind mit dem, was die Ampel gemacht hat, die Sanktionen müssen zurück. Man hat den Jobcentern-Mitarbeitern alle Möglichkeiten aus den Hand genommen, die Leute auch wieder auf den Weg zu bringen.
Aber Sanktionen sind doch verschärft worden. Sanktionen sind doch verschärft worden, wenn ich Sie hier unterbrechen darf nochmal.
In welcher Form sind die verschärft worden? Also man hat für die Totalverweigerer, also derjenige, der sich hinsetzt und sagt, hier ist das Jobangebot, ich mache gar nichts, den sagt man jetzt, den darf man kürzen. Aber es gibt ja die vielen anderen Kürzungen, die gestrichen worden sind. Also das Bürgergeld muss wieder auf den Stand zurückgebracht werden.
Also wenn Sie... Herr Hase, Entschuldigung, wenn Sie in Regierungsverantwortung kommen, dann streichen Sie quasi eine potenzielle Erhöhung. Ich sehe jetzt immer noch nicht das Sparpotenzial beim Bürgergeld. Gehen Sie von dem derzeitigen Satz, knapp 600 Euro, das ist ja etwas weniger, gehen Sie da runter und sagen, demnächst nur noch 500 Euro. Wäre das ein Schritt?
Ne, wir müssen die Leute, die zu uns kommen, erstmal wieder auf die gleichen Verhältnisse bringen. Man hat bei den Ukraine-Flüchtlingen gedacht, naja, es kommen vielleicht nicht so viele. Und dann hat die in erhöhte Sätze gebracht. Auch da muss man gucken, geht das noch in der Zukunft? Das wird da nicht mehr möglich sein. Und wie gesagt, man muss die Leute in Arbeit bringen. Mhm. Wenn Sie 100.000 Leute in Arbeit bringen, ist das ein Sparpotenzial von mehreren Milliarden. Wir haben das mal durchgerechnet. Da hängen ja dann eine ganze Familie dran. Und da müssen die Anreize wieder in Richtung Arbeitsaufnahme.
Aber das will die Regierung ja auch. Das klappt irgendwie nicht. Das hat unter Ihnen auch nicht geklappt, als Sie noch die Regierungsverantwortung hatten. Warum ist das so schwer?
Naja, also ich glaube, das Potenzial an Menschen, die arbeiten gehen könnten, ist größer geworden. Ich weiß nicht, ob Sie die gleichen Erlebnisse haben wie ich. Es werden Gaststätten geschlossen, weil keine Mitarbeiter mehr da sind, weder für die Küche noch für die Bedienung. Also ich glaube, dass wir in Deutschland nach wie vor sowohl für einfache Tätigkeiten und erst recht für Fachkräfte ein Riesenpotenzial haben. Aber die Regierung schafft es einfach nicht, das zu heben.
Mhm. Sie haben in Ihrer Regierungsverantwortung, frage ich noch einmal, also als Sie unter Angela Merkel regiert haben, entscheidend regiert haben, ja auch diese Hürden nicht beseitigt. Warum ist das so schwierig gewesen oder warum hat das nicht funktioniert?
Naja, also das Bürgergeld ist ja jetzt erst verändert worden, nachdem wir nicht mehr an der Regierung waren.
Aber wir reden ja von den Arbeitshürden quasi, die verhindern, einfach und schnell und präzise in Arbeit zu kommen. Das ist ja jetzt Ihr Problem, was Sie beschrieben haben.
Ja, also ich glaube, die Jobcenter-Mitarbeiter wissen vor Ort ganz genau, wo das Potenzial ist. Aber sie brauchen auch Sanktionsmöglichkeiten, um das zu heben. In den anderen Ländern hat das insbesondere mit den Ukraine-Flüchtlingen viel besser geklappt als in Deutschland. Hier hat man gesagt, naja, da gibt es eine Sprachhürde, muss der Sprachkurs gemacht werden. Sie sind in Integrationskurse geschickt worden. Und wenn ich hier vor Ort die Arbeitnehmer, wenn ich die Handwerker höre, die sagen, nein, schickt uns die Leute, wir kommen über die Sprachhürde in unser Unternehmen drüber hinweg. Die sind begeistert bei der Arbeit, aber sie werden im Augenblick sind eine ganze Zeit lang überhaupt nicht in den Vermittlungsprozess reingekommen. Hm. Da haben wir uns 2 Jahre Atempause quasi bei der Vermittlung gegönnt. Und das sind jetzt die horrenden Kosten, die wir haben, nicht nur die Steigerungen, die im letzten Jahr da waren.
Also Sie würden die bürokratischen Hürden, die dafür sorgen, dass das nicht schnell genug geht, dieser Umsetzungsprozess, der Eintrittsprozess in den Arbeitsmarkt, würden Sie alles glatt rasieren und dann geht alles schneller?
Das ist die Hoffnung, die damit verbunden ist, ja.
Das ist die Hoffnung. Noch einmal dazu, also 25 Milliarden, das schwebt ja als Damoklesschwert über dieser Haushaltsposition. Haben Sie in irgendeiner Form eine konkrete Zahl, wo Sie uns sagen können, da sparen wir 1, 2, 3 oder auch 4 Milliarden?
Ja, ich habe eben ja gesagt, wir müssen zurück auf die Zahlen von 2019 plus einen Inflationsaufschlag. Ja. Dann haben Sie eine Riesensumme. Ich habe gesagt, das sind zwei. Wir geben 40% mehr aus bei einem Haushaltsvolumen von 400 Milliarden. Können Sie schnell überschlagen, dass dort Milliardensummen für Förderprogramme etc. draufgekommen ist. Das Heizungsgesetz ist zwar mit Geld hinterlegt, die Mittel werden dann fließen aber gar nicht ab, weil wir auch da ein bürokratisches Monster geschaffen haben. Wenn Sie mit jemandem aus der Sanitärbranche sprechen, sagen wir, ja, schön, es gibt eine Förderung, aber bis ich die für meinen Kunden dort auf den Weg gebracht habe, dauert das zu lange.
Das wird auch kassiert von Ihnen, sagen Sie. Wie viel Geld bringt das, würde das bringen?
Das ist sicherlich 2, 3, 4, 5 Milliarden. Und so muss ich das über einen ganzen Haushalt zusammensammeln. Sie haben jetzt nicht die eine Position, wo Sie sagen können, die streichen wir. Dafür ist die Summe und die Herausforderung jetzt im Augenblick viel zu groß an der Stelle.
Jetzt gibt es ja noch eine andere Variante. Wenn ich zu wenig Geld habe, kann ich Schulden aufnehmen. Schuldenbremse. Ist bei Ihnen in der Partei, in der CDU äußerst umstritten. Wo stehen Sie da?
Ja, wir haben Schuldenbremse. Wir haben jetzt am Montag, Dienstag, Mittwoch unseren Bundesparteitag. Wir werden ein Grundsatzprogramm beschließen, wo die Schuldenbremse nochmal ausdrücklich unterstrichen wird. Insofern gibt es da für mich überhaupt kein Wackeln.
Mhm. Bei Ihnen gibt es kein Wackeln. Bei Kai Wegner, Rainer Haselhoff, Daniel Günther, Ministerpräsidenten der CDU offenbar schon. Sind die wankelmütig?
Ja, das ist das Ministeriumswackeln, was wir in Berlin auch erleben, das erleben wir in den Ländern auch. Also das sind sicherlich auch in den Ländern große Herausforderungen. Die Koalitionspartner in diesen Ländern setzen die Ministerpräsidenten da auch gehörig unter Druck, dass das die einfachste Lösung wäre. Aber auch an der Stelle gilt, die Länder müssen genauso sparen, wie der Bund auch sparen muss.
Aber das sind ja die Leute, die Exekutivverantwortung haben. Das sind Ministerpräsidenten, das sind Regierungschefs. Die lassen sich so unter Druck setzen, dass sie auch gegen die eigene Parteiführung
agieren. Ich mache Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Bitte. Also der Herr Wissing hat sich auf den Weg gemacht und sagt, der ÖPNV darf im Grunde in Deutschland nichts mehr kosten. Also man hat ein 49-Euro-Ticket rausgegeben, das kostet dem Bund 1,5 Milliarden, es kostet den Ländern 1,5 Milliarden und wahrscheinlich den Verkehrsträgern auch nochmal eine Milliarde, weil es nicht durchfinanziert ist. Dann kommt Herr Wegener, der ja angeblich kein Geld hat, und macht aus dem 49-Euro noch ein 29-Euro-Ticket. Also ich glaube, da sind noch Sparmöglichkeiten auch im Länderhaushalt.
Da macht Kai Wegener also schlechte Politik.
Er macht die Politik, die er mit seinem Koalitionspartner machen kann. Die Lösung kann nicht sein, dass er dann auf der anderen Seite Schulden erwartet. Wir haben in diesem Jahr knapp 40 Milliarden Neuverschuldung im Rahmen der Schuldenbremse und geben aber auch fast die gleiche Summe schon für Zinsen aus. Wir können sich vorstellen, wenn da jetzt die Tore geöffnet werden, werden wir Schulden aufnehmen, um immer nur die Zinsen zu bezahlen. Das bringt am Ende ja überhaupt nichts bei dem, was die Leute sich davon vorstellen würden, wenn die Schuldenbremse auf einmal nicht mehr da wäre.
Also jetzt unter dem Strich, Herr Haas, um das festzuhalten, bei der Schuldenbremse wackelt bei der CDU gar nichts.
Die Bundespartei und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion steht da eindeutig. Und ich glaube auch, die Ministerpräsidenten, wenn wir mit denen persönlich sprechen, stehen da.
Christian Haase war das bei uns heute Morgen live im Deutschlandfunk. Er ist haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Danke für Ihre Zeit. Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss.